Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Heute mit einem Hamburger Unternehmer und ein besonderer Gast, der auch schon die Hamburger Flagge bei Olympischen Spielen in seiner aktiven Karriere sehr erfolgreich vertreten hat. Als Teil der legendären deutschen Hockeynationalmannschaft holte er sowohl 2008 in Peking als auch 2012 in London die Goldmedaille und dann 16 in Rio nochmal Bronze. Seine Karriere hat hier begonnen, bei uns in der Hansestadt im Trikot des traditionsreichen Uhlenhorster HC. Aber, und das ist auch besonders spannend, die zweite Karriere vom Weltklasse-Athleten zum Hochleistungsunternehmer. Das kann sich auch sehen lassen. Der Familienvater ist jetzt hier sehr aktiv, ehrenamtlich als Präsident seines Heimatvereins, aber vor allem Erfinder des Fitnesswettkampfs HYROX, einer Trendsportart, die inzwischen Millionen Menschen weltweit begeistert. Und da stellen sich viele Fragen, wie fühlt sich das eigentlich an, diesen Erfolg auf so unterschiedlichen Ebenen zu erzielen, zu erreichen? Wie bekommt man so einen Boom, den HYROX ausgelöst hat, eigentlich einigermaßen wieder unter Kontrolle? Wo kriegt man überhaupt die Kapazitäten her für diese ganzen Verpflichtungen? Und all das wollen wir heute besprechen mit unserem besonderen Gast hier heute. Herzlich willkommen, Moritz Fürste. Toll, dass du da bist. Ne?
Vielen Dank für die Einladung.
Hey. Ja, gerne. Super. Ja. Erzähl mal erstmal ein bisschen, du kommst ja viel rum in der Welt. Hast alles eigentlich gesehen. Ja, was macht Hamburg so besonders? Fangen wir mal da an. Warum bist du Hamburg immer treu geblieben und so auch Hamburg verbunden?
Ne? Da glaube ich tatsächlich, also zum einen ist es eine wunderschöne Stadt, aber also mein Verständnis, auch wenn man so durch die Welt fährt und viele Leute kennenlernt, ich glaube, das hat einfach diese Emotionalität mit der Heimat. Dieses Wort ist ja auch sehr speziell, ne? Also so Zuhause, Heimat, das ist ein sehr emotionales Wort und ich glaube, dass jeder das so für sein, da wo er herkommt oder viele Menschen das für die Stadt oder den Ort, wo sie herkommen, empfinden. Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich nichts ganz extrem Hamburg-Spezifisches. Das habe ich auch schon von Leuten gehört, die in Bochum leben, wo wir uns, glaube ich, einig sein können, dass das von der Attraktivität der Stadt vielleicht nochmal eine andere Liga ist. Mhm. Aber Hamburg hat natürlich diesen magnetischen Aspekt noch, dass hier einfach ganz, ganz viele Menschen auch aus anderen Städten herkommen und sich auch sofort wohlfühlen, weil es einfach eine Stadt ist, in der man sich quasi nur wohlfühlen kann. Es gibt sicherlich ein paar Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, aber Hamburg hat schon einen gewissen Charme, den man schwer erklären kann. Es polarisiert. Es gibt Menschen aus anderen Städten, die mit Hamburg überhaupt nicht warm werden. Mhm. Auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man das aber so ein bisschen im Herzen trägt, ich glaube, dann gibt es da nicht so richtig eine Diskussion drüber.
Und wenn du jetzt so als Unternehmer, Gründer auf Hamburg schaust, warum ist Hamburg für euch, also jenseits der emotionalen Verbundenheit und der Heimat, ein guter Standort? Oder was würdest du dir noch wünschen? Wie bewertest du Hamburg als Unternehmensstandort? Ne?
Ja, wir sind natürlich in der Art und Weise, wie wir unser Business bauen, nur bedingt vom Standort abhängig. Mhm. Also wir haben jetzt, wenn man so möchte, im wirtschaftlichen Sinne keine großen Aspekte, die uns an einen gewissen Standort binden, außer der Tatsache, dass wir Hamburger sind und dass wir auch mit einem gewissen Stolz unsere Firma aus Hamburg heraus entwickeln. Mhm. Ich muss da aber sagen, dass der Standortvorteil, nachdem du fragst, in dem Sinne für uns nicht existiert. Der ist wirklich rein aus der Ideologie heraus entstanden, dass wir beide sagen, wir sind Hamburger und wir werden hier immer unser Headquarter haben, weil wir hier leben. Das könnte theoretisch aber überall in der Welt sein.
Okay, aber du hast auch keine negativen Erfahrungen gemacht, was ich Bürokratie in Hamburg oder passt auch was nicht? Oder naja, würdest du sagen, ist das bei uns besser oder schlechter als woanders? Oder?
Das kann ich natürlich nur bedingt beurteilen, weil ich noch nicht woanders Firmen gegründet habe. Ich glaube schon, dass man insgesamt sagen kann, dass es nicht wahnsinnig leicht ist, in Deutschland Unternehmen zu gründen. Mhm. Also die Gründung erstmal ja, aber man hat schon eine Menge zu tun auf dem Bürokratiesektor, wenn es dann losgeht. Gerade wenn man als Unternehmen mit Mitarbeitern international wächst, ist das ganze HR-Thema ist schon ein Riesenbrett, das man erstmal so verstehen und durchleuchten muss. Aber alles im Bereich des Möglichen und hat nie in irgendeiner Form zu einer Diskussion geführt, irgendwie den Standort verlassen zu müssen oder so.
Ja, wir kommen leider mal auf dein Unternehmen auch nochmal zurück, auf wie du auch dann gegründet hast und wie es sozusagen dann weitergeht. Aber vielleicht erstmal mal so ein bisschen zu deiner Laufbahn. Das ist ja auch mal spannend für viele. Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, so nebenbei Weltklasse. Ja, so das, wo man sagen muss, du bist Weltmeister, Europameister, mehrfach Olympiasieger und Teilnehmer. Was war der größte Moment deiner naja, Laufbahn, wie hast du das hingekriegt? Ja?
Da habe ich so ein relativ, ja, zurückhaltenden Approach, weil das ist schwer zu vergleichen. Und ich habe immer, ich habe das relativ häufig für mich so analysiert und gesagt, dass man diese ganzen Turniere, Titel, Erfolge, Medaillen, die kann man null vergleichen, weil am Ende geht es um Emotionen und es werden Emotionen kreiert und man spielt jedes Jahr und jede Saison geht wieder von vorne los und am Ende des Tages oder am Ende der Saison steht ein Ergebnis und wenn das der erste Platz war, die Goldmedaille war, dann waren das natürlich unglaubliche positive Emotionen und trotzdem war eine Woche später genau das gleiche, wie wenn es Platz 6 gewesen wäre, nämlich wieder der Start von der nächsten Saison oder das Trainingslager für die nächste Saison und so ist das im Sportzyklus halt manchmal emotional, es ist natürlich eine olympische Goldmedaille in Peking war natürlich absurd. Auf der anderen Seite war ich damals 23, konnte es gar nicht so richtig einordnen. Da war mehr so diese Euphorie. Und wenn ich das heute erleben würde, hätte das einen völlig anderen Impact auf mich wie damals. Damals war es einfach so, oh wow, wir haben eine geile Party, wir haben eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen, ist ja spektakulär. Und man hat erst nachhinein mitbekommen, was das eigentlich bedeutet und was das auch für einen weltweiten Blick auf einen verändert, ja. Ab dem Moment war man Olympiasieger. Was jedem, also 90% der Weltbevölkerung wahrscheinlich was sagt. Wenn du irgendwo in Afrika jemandem sagst, hier ist ein Olympic Gold Medal, das sagt den Menschen was. Und das und macht auch überall Eindruck. Das war mir aber da nicht klar, was für einen Impact das auf mein Leben haben wird. Auf der anderen Seite gab es Titel in der Zeit, die mir emotional wahnsinnig viel bedeutet haben, weil sie, wir haben mit 2018 mit meiner Mannschaft hier im UAC quasi in so einer, man könnte sagen, Abschlusstournee für die meisten aus der Mannschaft, haben nur so alle alten Recken zusammengesammelt und sind nochmal deutscher Meister in der Halle geworden mit völlig unerwartet. Vor der Saison hat ein befreundeter Konkurrent vom anderen Hamburger Club gesagt, also die Mannschaft steigt entweder ab oder wird deutscher Meister. Und so kam es dann auch und der Titel war wahnsinnig emotional, deswegen so die schönsten Momente sind eigentlich so ganz viele Erinnerungen an die Zeit und ganz viele verschiedene Phasen und Erlebnisse.
Ich hätte gedacht, du meinst die legendäre Kreuzfahrtparty nach London.
Ja, das ist witzig, weil also natürlich war der, weil also es ist 14 Jahre später und da sieht man mal, was die für einen echt smarten Marketing-Move gemacht haben, weil jeder, selbst jetzt hier in dem Podcast, auf das Thema anspricht. Also das haben sie echt fantastisch gemacht aus Marketing-Sicht. Die Einfahrt in Hamburg war sicherlich auch einer der legendärsten Momente meiner Karriere. Also dieses da oben an Bord sitzen und hier die Elbe runter oder rauf fahren Richtung Hamburger Hafen und dann da in der Nähe der Landungsbrücken anzuhalten. Also diese, ich sag mal, was waren das, 90 Minuten vielleicht ungefähr von Einfahrt auf den Elbkanal bis dann einmal ganz hier in den Hafen. Das waren unfassbare Stunden. Das war morgens um, weiß nicht mehr, 8, 9. Es waren irgendwie 25 Grad oder so. Ja. Und wir saßen da oben am Schiffsdeck. Ich weiß noch, ich saß neben Erik Johannesen irgendwie eine ganze Zeit.
Ruderachter,
genau, der auch eine Goldmedaille geholt hatte. Und wir saßen da irgendwie und haben auf unsere Stadt geguckt, so den ganzen Kanal runter. Und das war schon ein ganz besonderer Moment, den ich mir noch nicht so oft, muss ich sagen, zurückgeholt habe gedanklich. Aber wenn ich drüber nachdenke, war das schon fast surreal, was da passiert ist. Ja.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich Hamburger Olympiamomente und Emotionen gleich hoch. Insofern passt das schon mal gut. Ich finde aber, du hast ja auch, mein Hockey fristet ja jenseits von Olympia in Deutschland auch immer durchaus, wenn man vielleicht sagt, vielleicht jenseits von Hamburg auch ein Schattendasein, ja, in der deutschen Wahrnehmung, Öffentlichkeit, aber alle 4 Jahre ist es dann sehr, sehr im Fokus. Das ist in Indien komplett anders. Ja? Und ich meine, du warst auch da Pionier und hast mal in Indien Hockey gespielt. Ja? Was ist da der Unterschied? Das sind deine Erfahrungen, die du da mitnehmen kannst.
Der Unterschied ist nicht groß. Der Unterschied liegt lediglich in der medialen Wahrnehmung. Dadurch wird der Unterschied natürlich dann auf vielen Ebenen groß. Hockey ist in Indien Nationalsport, neben Cricket die größte Sportart. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, auch da sind die Unterschiede finanziell zwischen jetzt Cricket und Hockey riesig. Aber die Spieler können alle davon leben und machen das hauptberuflich und da gibt es ein bisschen ein anderes System. Die mediale Aufmerksamkeit ist enorm gewesen, also sowohl bei in der Liga, in der ich da gespielt habe, als auch wenn man Länderspiele in Indien hat, in allem Live-Fernsehen, da ist viel Berichterstattung drumherum und es kommen sehr, sehr viele Zuschauer. Von daher Jetzt muss man auch sagen, Indien hat irgendwie 1,6 Milliarden Menschen. Mhm. Da sind dann 10.000 im Stadion im Verhältnis auch nicht mehr als die 200, die hier kommen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine andere Wahrnehmung. Und Indien ist so ein bisschen eins der Ursprungsländer des Hockeys, ist es nicht, aber es kommt aus Großbritannien, aus dem Commonwealth-Bereich, aber dann schnell rübergetragen. Und Indien war auch in den frühen olympischen Jahren der 60er, 70er eine ganz erfolgreiche Nation. Und aus der Zeit ist dieser National, ein bisschen wie bei uns Fußball, durch, ich sag mal, das Wunder von Bern und die Post-War, sagen wir mal, fast schon Identifikation des Landes wieder mit etwas Positivem. Ja. Ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat, warum auch Fußball hier bei uns so ein Weltsport oder auch Nationalsport, wenn man möchte, geworden ist. Und so war das in Indien quasi mit dem Hockey in der Zeit, dass da viel, viel entstanden ist, was von denen, die heute noch zehren.
Ja, aber das ist spannend. Ich war dieses Jahr auf einer Delegationsreise, Hamburger Wirtschaftsdelegation in Indien, und da ist natürlich immer die Frage, wie kriegt man Hamburg da auf die Landkarte, viel Hafen, Maritimes, aber es ist halt schon auch über die Emotionen kommt man ran. Also Hockey, Moritz Fürst ist schon ein Begriff einfach in Indien, und das ist auch durchaus ein Türöffner dann, um die Wirtschaft zu begleiten. Also schon danke für die Pionierarbeit da.
Ich war ja auch in Indien, habe Herrn Wadefuhl begleitet dieses Jahr auf eine Delegationsreise, und es war ganz lustig zu sehen, dass auch der Minister dann sagte, dass es spannend ist zu sehen, welchen Impact dann Sport in der Konstellation dort hat. Da waren viele, viele Leute aus der Wirtschaft natürlich dabei, aber die großen Interviews oder auch Berichte, auch positiven, vor allen Dingen positiven Artikel, die dann auch in Deutschland gespielt wurden von den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch von der schreibenden Presse, waren dann schon viel im Sportkontext, weil wir dann da so ein paar Aktionen gemacht haben. Und das war schon ganz interessant zu sehen, ja.
Wenn du jetzt sagst, 2018, ja, ist jetzt eine ganz andere Welt, auch Delegationsreisen, wahrscheinlich mit dem Außenminister sozusagen hier dann nach Indien, da kommt man ran. Du hast gerade 2018 eine Abschiedstournee, nochmal hoch emotional. Viele Leistungssportler berichten ja auch, dass so großen Triumphen, emotionalen Momenten, Karriereende auch immer erstmal so ein bisschen in ein Loch kommt und mal die Frage, was mache ich eigentlich dann? Und wie war das für dich, wenn du darüber reden magst? So, und war dir völlig klar, ich will Unternehmer werden, oder wie ist so ein Gedanke dann gereift?
Nein, aber also ja und nein. Prinzipiell ist es so, dass man sich als, der Satz, ein Sportler stirbt zweimal oder ein Spitzensportler stirbt zweimal, der viel zitiert ist, den halte ich für wahr. Man muss das einmal ein bisschen erklären und definieren, ansonsten wirkt es so ein bisschen martialisch. Aber es ist halt einfach so, dass es wenig vergleichbare Berufe auf der Welt gibt, bei denen tatsächlich das Leben sich so radikal verändert, wie der Vergleich zwischen Spitzensportler und egal, was man dann danach macht. Also ich sag mal, vielleicht noch, wenn man jetzt Trainer in der Sportart bleibt, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber das machen ja ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten Leute, die dann in irgendeiner Form in irgendein anderes Lebensabschnitt und berufliches Umfeld wechseln, für die ändert sich einfach 100% alles. Ja? Und dieses, bin mein Leben lang jeden Tag aufgestanden und wusste genau, wie der Tag strukturiert ist. Ich wusste exakt genau, was mehr oder weniger, was man essen soll oder nicht soll, wann welche Trainingseinheit stattfindet, welche Werte, was am Wochenende ansteht, was auch in 4 Monaten ansteht. Ich konnte als Hockeyspieler damals meinen Terminkalender für den Dezember, konnte ich im Januar sagen, was ansteht, weil die Turnierplanung, die Trainingslagerplanung, die Saisonspiele, Bundesliga, alles stand fest. Und so hat sich ein Tag ergeben, so hat sich das Leben ergeben. Und auch die Einnahmesituation war relativ straight. Da gab es irgendwie ein paar Sponsoren, die einem ein bisschen Geld bezahlt haben. Die Deutsche Sporthilfe in meinem Fall hat unterstützt, oder man hat vielleicht noch irgendwo gejobbt oder wie auch immer nebenbei, oder man hat nebenbei studiert, und das war die Definition. Und dann wusste ich schon sehr früh, okay, 2016 wird wahrscheinlich dann nach den Olympischen Spielen international mein Abschied. Das ist dann so ein Fade-out, weil ich wollte noch Bundesliga ein bisschen weiterspielen in Hamburg, solange das noch ging. Aber dieser Fade-out, der war für mich total wichtig, weil der hat dafür gesorgt, dass ich eben nicht von 100 auf 0 und von 0 auf 100 musste, sondern dass ich so ein bisschen anfangen konnte, in die Berufswelt nach meinen Studiengängen so ein bisschen reinzuschnuppern. Und das habe ich dann auch gemacht. Alles relativ opportun und nicht von langer Hand geplant. Aber von langer Hand geplant war, dass ich wusste, ich möchte nicht 2018 mit Hockey aufhören und dann von 0 auf 100 irgendwie ins Berufsleben wechseln. Unabhängig davon, dass ich noch gar nicht wusste, was ich machen will. Und insofern habe ich angefangen, 20 Stunden in einer Werbeagentur zu arbeiten, schon 2015. Mhm. Nebenbei in der Vorbereitung auf Rio. Ja, und als das dann vorbei war, dann haben wir 2017, auch schon bevor ich mit Hockey, also mit der Bundesliga aufgehört habe, haben wir dann in Hamburg Absolut Sports gegründet. Mhm. Und mit noch so 2, 3 Ideen damals noch. Eine davon wurde dann später HYROX, aber das war so ein fließender Übergang, über den ich sehr froh bin, weil das Loch, von dem du sprachst, das habe ich auch, das kenne ich auch. Meins war aber zum Glück nicht so tief, weil ich relativ schnell wieder, da war zumindest was. Was gedauert hat, auch wahrscheinlich 1,5, 2 Jahre gedauert hat, war, dass ich wieder brennen konnte in der Form, wie ich für Hockey gebrannt habe.
Okay, ja.
Also diese Motivation, dieses Intrinsische, dieses morgens aufzustehen, zu sagen, let's go, was hole ich aus dem Tag raus, was geht heute? Das hat 2 Jahre gedauert. Ich war in so einer Zwischenphase zwischen, dieses Hockey, kommen, ne? Das fehlt mir auch. Mhm. Ja, genau, und auch was soll kommen, weil das unterschätzt man, glaube ich, auch, weil du sprachst, hast vorhin gefragt, so, was waren die schönsten Momente, diese Emotionen, olympisches Gold. Wenn man sich mal überlegt, welche manischen Ausschläge das hat, du gewinnst eine olympische Goldmedaille. Wie emotional hoch soll es im Leben noch gehen? Ja? So, dann kriegst du irgendwann, hast du irgendwann das Glück, oder auch nicht, aber in meinem Fall das Glück, irgendwann, dass meine erste Tochter geboren wurde, dann merkst du auf einmal, was für andere emotionale Ausschläge es gibt. Aber da musst du ja erstmal hin. Mhm. Und dann fragst du dich schon, werde ich beruflich nochmal diese Emotion spüren oder bleibt das jetzt eher auf so einem Ruhepuls-Level die nächsten 30 Jahre? Ja? Mhm. Das sind schon so Fragen, die einen beschäftigen und da natürlich geht da auch der Kopf an und natürlich, das nennen viele das Loch, ja? Wenn man nicht so richtig weiß, was ist meine Identität und wie kann ich sie jetzt nach meinem Sport erleben? Und es gibt so einen Satz, der ist nicht gut, aber er ist plakativ und polarisierend. Das ist so, das hat mal ein Fußballer gesagt, den ich kenne, der sagte so, ja, das Spannende, und das stimmt für Hockey nur bedingt, aber das Bild ist klar. Der Tag des Karriereendes ist der Tag, wo du anfängst, die Bildzeitung anzurufen und nicht mehr sie dich.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das Bild wird klar, was damit gemeint ist. Und das ist jetzt, das klingt jetzt so, ja, peinlich, unangenehm. Nein, aber es geht um was anderes. Es geht darum, dein Leben lang hat sich irgendwie die Welt für dich interessiert und auf einmal gar keiner mehr. Ja. Weil keiner interessiert, was der ehemalige Hockeyspieler Moritz Fürste macht. Wenn er jetzt nicht irgendwie sich was anderes sucht, dann interessiert das nicht. Was machst du denn heute? Ja, ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken. Mhm. Das ist kein Artikel.
Mhm.
Und dieses Loch, dieses Ausfüllen der, sag ich mal, des Vakuums, was so ein bisschen entsteht nach der Karriere, das ist das, was das Schwierigste ist.
Und du hast gesagt, diese hohen Emotionen, ne? Sozusagen, kriegst du die jetzt im Unternehmertum? Ne?
Ja. Die habe ich definitiv jetzt und das ist ein Riesenglück, dass ich die irgendwann wieder erleben konnte auf eine ganz andere Form. Ja? Auch da wieder kann man jetzt nicht Emotionen vergleichen, aber ich habe zumindest ich habe das Feuer, ich habe diese Freude oder auch die Anspannung, die negativen Situationen, die Tiefschläge und dann aber auch die Jubelmomente, das habe ich zum Glück in meinem beruflichen Leben mir sozusagen wieder erarbeiten können. Auf einem anderen, in einer anderen Form, aber ähnlich manisch.
Sind so die, das ist ja auch häufig auch vielleicht fast ein Klischee, dass man sagt, aber so die Werte, die man im Sport braucht, Leistungsbereitschaft, Fairplay, Teamgedanken zu haben, aber auch absolute Leistungsbereitschaft und ans Limit gehen, was in Frage stellen. Ist das, merkst du das jeden Tag im Unternehmertum auch? Ist das vergleichbar? Hilft dir das heute, was du da gelernt hast? Oder
das ist 0,0 ein Klischee. Das ist hundertprozentig die Wahrheit. Das ist meine 10-jährige jetzt Berufserfahrung. Die Skills, die man im Sport, insbesondere im Teamsport, wobei auch im Einzelsport, weil da immer ein Team um einen rum auch ist, trotzdem ein bisschen anders. Das müssen viele Einzelsportler in der Form auch nochmal lernen, diesen hundertprozentigen Trust auch für die Gruppe und für die Mannschaft. Manche können das, aber viele haben doch am Ende des Tages immer so das Gefühl, am Ende bin ich doch trotzdem alleine verantwortlich. Diese Delegation von Verantwortung ist, oder das Delegieren von Verantwortung ist hochgradig relevant. Das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag in verschiedensten Themen. Feedback. Du kannst einfach mit Leuten, die aus dem Sport kommen, viel besser und viel einfacher klarer, ne? Konstruktiv sprechen. Mhm. Du kannst Feedback geben, kannst sagen, pass auf, das war kacke, das machen wir normal. Mhm. Und die Person bricht nicht emotional zusammen und sagt, wie hat er mich gerade behandelt, sondern sagt, okay, let's go. Weil man das einfach im Sport gewohnt ist. Meine jüngste Tochter ist 8, wenn die einen Ball am Tor vorbeischießt, dann rufen 3 Mädels, Mann, Lotta. Wenn ihr einen Ball reinschießt, springen sie ihr in die Arme und jubeln mit ihr. Mhm. Und diese positive Verstärkung und im negativen, was heißt negativen, also und konstruktiv gemeinte Kritik, wenn es nicht klappt, das lernst du nirgendwo anders. Wenn du keinen Sport machst, kriegst du dieses Feedback in der Form nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist hochgradig wichtig. Und deswegen bin ich auch, was so Jugend und Sport und wenn ich natürlich verkörper ich das auch, aber wenn ich mir angucke, bei meinen Töchtern ist alles ein Wettkampf.
Ist bei meinen Jungs auch so.
Die gucken abends eine Serie, ich sitze mit denen auf dem Sofa und jeden Abend geht es darum, wer als erstes beim Zähneputzen im Bad ist. Und das ist inzwischen fast schon, da geht es gar nicht darum, ich darf einfach nie gewinnen. So, die beiden müssen das gewinnen. Und deswegen, diese Challenge, dieser Ehrgeiz, das ist so wichtig und das ist mir so viel wert, dass sie das so intrinsisch haben, weil ich habe den Wettkampf nicht gestartet. Mhm. Das ist ein bisschen auch ein Tool, um sie von der Couch zu kriegen und ins Bett zu kriegen, aber nichtsdestotrotz ist das finde ich so wichtig, dass es diese Power da gibt. Und,
ja, Wettbewerb ist das, was wir in der Wirtschaft auch brauchen, dass man wieder neue Ideen antreibt und dann drankommt und eben keine Planwirtschaft. Ja. Insofern ist genau diese Innovation, eine neue Idee zu entwickeln, entweder perfekt beim Thema Hyrox, ja, ein neuer Wettkampf, den es gibt, den du gemeinsam mit deinem Geschäftspartner Christian Tötzke entwickelt hast eben und die Hyrox gegründet hast. Kannst du mal ein bisschen erzählen, vielleicht weiß noch nicht jeder, was ist Hyrox, was ist das Besondere und wie seid ihr drauf gekommen auf diese Idee?
Ja, wir haben im Grunde genommen die Welt des Sports angeguckt und insbesondere in dem Segment Fitnessstudios festgestellt, dass eine ganz große Menge, nämlich weltweit fast 300 Millionen Menschen ins Fitnessstudio gehen. Und der Insight, den wir gefunden haben, war, dass 52% davon sagen, dass Fitness ihre Sportart ist. Hm. Und wir haben gesagt, das macht keinen Sinn. Was ist denn die Sportart? Fitness ist doch keine Sportart.
Ne, das ist eigentlich nur Gesundheit, ne?
Genau, Training oder was macht ihr denn da? Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn 52% von 300 Millionen sagen, Fitness ist die Sportart, die ich mache, ja, dann scheint da ja eine große Lücke zu sein und diese wollen wir schließen. Und dann haben wir gesagt, lass uns drüber nachdenken, was kann eine Sportart in dem Fitnessstudio, in dem Gym-Segment sein? Und dann haben wir Hyrox so kreiert, dass wir gesagt haben, das gesündeste Training auf der Welt ist immer das ausgewogene, eine Mischung aus Laufen, und zwar langsam laufen, schnell laufen, also Sprint, Kraft, Sprint, Ausdauer, Long Distance, V2 Max, Gewichte in einer gewissen Form, alles ohne irgendwie technische. Also das ausgewogene Training ist das gesündeste Training, gibt es keine zwei Meinungen zu. Und dann haben wir versucht, einen Wettkampf zu bauen, der das verkörpert. Also der leicht accessible ist, eine geringe Einstiegshürde hat, dass Leute, wir haben immer gesagt, Leute müssen das beenden können. Ja, also, weil kein Sport macht Spaß, wenn du ihn nicht beenden kannst. Mhm. Ja, niemand wird glücklich Marathons machen, wenn er nie fertig wird. Ja, niemand wird Fußball spielen, wenn es immer in der 40. Minute abgebrochen wird, weil keiner mehr kann. So, also haben wir gesagt, wir müssen Sport bauen, bei dem die Leute finishen können. So, und jetzt haben wir, das ist ein Sport, man läuft 8-mal 1 Kilometer und nach jedem Kilometer laufen kommt eine andere Form eines Functional Fitness Workouts. Die Bewegungsstandards sind so ausgedacht, dass sie, oder nicht ausgedacht, die gab es alle, diese Bewegungen und diese Workouts, aber dass wir im Grunde genommen nur, wir nennen es so ein bisschen angeborene Movement-Standards sind. Mhm. Ja, also du schiebst was, das kann jedes Baby, schiebt was vor sich her. Also untechnisch, sodass meine Mama, die das noch nie gemacht hat, mit ein bisschen Vorbereitung, damit sie da nicht umkippt, wenn sie irgendwie aus dem Nichts, aus der kalten Hose da startet, dass sie aber in der Lage ist, das zu beenden. So, und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Und das klingt ja sehr analytisch abgeleitet, sozusagen guckt, wo ist ein Segment, wir brauchen leicht zugänglich, sozusagen, dass die Leute das machen können, beenden und da ist ein Markt dann dabei. War es eine rationale Analyse oder war es auch eine Emotion, wir machen selbst Fitness, haben ja Bock drauf?
Und nein, das klingt cool. Natürlich jetzt retrospektiv total smart und schlau und durchdacht. Und
ja,
und
das ist
aber das kann man auch ganz so
stehen lassen. Ne?
Aber das ist nicht richtig. Also was richtig ist, der Impuls, dass das so ist, dass da diese Lücke in der Welt des Sports ist, der war da, der Insight war auch da, mhm, und dann haben wir ausprobiert. Und dann haben wir natürlich, wussten wir nicht, ob das funktioniert. Wir haben insbesondere dann Christian mit unseren Sport-Experten, Mintra, Jakob Tilly, da von Anfang an mit dabei waren, haben alle Workouts zusammengeschmissen, diskutiert, was kann Sinn machen, welche Workouts machen keinen Sinn, wo haben Männer Probleme, wo haben Frauen Probleme, damit das auch in der Masse funktionieren kann. Und dann haben wir das einfach im November 2017 in Hamburg in der Messe, haben wir ein Test-Event gemacht und uns mal angeschaut, wie das ankommt und wie das aussieht. Und danach war klar, okay, let's go.
Was ich immer aber unternehmerisch spannend finde, ich meine, ihr habt ja im Prinzip eine neue Sportart kreiert. Ne? So, wo ist euer Geschäftsmodell? Wie so monetarisiert ihr das auch? Und sagt wegen über Lizenzen, über Events, die ihr macht, weil im Prinzip könnt ihr doch, also kann auch jedes Fitnessstudio sagen oder jeder, ich baue einen ähnlichen Wettbewerb. Also wenn ich jetzt auf Fußball spielen will, muss ich auch dem Erfinder von Fußball nichts bezahlen. Wie habt ihr das zum Geschäftsmodell
entwickelt? Ja, das ist das Problem vom Erfinder von Fußball, dass das nicht schnell genug geschützt hat. Ja. Unser Geschäftsmodell ist relativ simpel. Wir veranstalten überall auf der Welt diese HYROX-Events. Mhm. Der Sport an sich, Hybrid Racing, da kann theoretisch jeder einen Wettkampf veranstalten. HYROX nicht, das ist die Marke geschützt. Ne? Okay. Mhm. Die Art der Reihenfolge der Workouts könnte jeder genau gleich machen. Er dürfte es nur nicht HYROX nennen. Mhm. Stellt sich ein bisschen die Sinnfrage. Aber wenn man das ähnlich gut aufbauen würde, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Die Eintrittsbarriere ist, glaube ich, relativ hoch, weil wir da schon sehr weit sind als Brand, aber inhaltlich theoretisch möglich. Und das Geschäftsmodell, wir verkaufen Teilnehmertickets. Also man kauft sich wie beim Triathlon oder Marathon sein Teilnehmerticket. Das macht so 60% des Revenues aus. Dann haben wir haben drei weitere Säulen. Das eine sind Lizenzen. Wir verkaufen an Fitnessstudios Lizenzen, dass sie in ihren Fitnessstudios HYROX Training anbieten dürfen. Okay. Dann haben wir noch eine relativ große Apparel Merch.
Wie viel habt ihr in Lizenzen? Also?
15.000 Gyms weltweit haben eine HYROX Lizenz.
Weltweit heißt wirklich weltweit. Wie viele Länder seid ihr unterwegs?
Events machen wir in 45 Ländern. Gym-Lizenzen sind über 100 Länder. Also gibt auch in Namibia ein HYROX Gym. Okay. Nicht so viele.
Wie habt ihr das gemacht, so schnell zu internationalisieren? Wie kam das? Ne?
Ja, die Skalierung ist tatsächlich prinzipiell einfach daraus entstanden, dass wir sehr schnell festgestellt haben, dass das Produkt an sich funktioniert. Mhm. Und dann war schnell die These, okay, wenn es hier funktioniert, warum soll es nicht auch in Frankreich oder in Großbritannien funktionieren und in den USA? Und dann haben wir genau das Gleiche wieder gemacht. Wir haben eine Messe in den USA gemietet, in Miami, und sind dahin geflogen und haben das Event da veranstaltet und haben festgestellt, da kamen 250 Leute, es waren nicht viele, aber alle, die da waren, haben gesagt, okay, no-brainer, funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Und das haben wir im Grunde genommen immer in allen anderen Märkten auch so gemacht. Und irgendwann kam dann kam Covid, ein anderes Thema, aber post-Covid kam dann relativ schnell der Tipping Point, dass aus diesem Push-Bereich ein Pull wurde. Und wir von den Fitnessstudios, also am Anfang haben wir Leute eingestellt, die Fitnessstudios abtelefoniert haben. Ja. Und in 2021, Ende 2021, klingelte auf einmal den ganzen Tag das Telefon. Ja. Und von überall aus Europa und der Welt riefen Fitnessstudios an und wollten eine Lizenz haben.
Ich meine, aber das ist ja wirklich sensationell. Ich meine, ihr habt das weniger als 10 Jahre. 2018 habt ihr das dann gegründet, über HYROX, ja, oder die Idee entwickelt.
17,
jetzt, ja. 17 schon, also noch nicht mal 10 Jahre jetzt. Und da war noch Covid dazwischen. Ne? Mhm. Also durchaus auch eine Krisenzeit, wo man gar nicht fliegen konnte und wie persönlich interagieren konnte in der Zeit lang. Und das ist jetzt die am schnellsten wachsende Sportart der Welt, HYROX, ja, habe ich gelesen. Wie kommt ihr mit diesem Boom klar? Wie handelt ihr das unternehmerisch? Ich meine, was für eine Nachfrage und wie groß ist das Team gewachsen jetzt und wie kriegt ihr das abgearbeitet? Ne?
Ja, also wir sind das die größte Herausforderung eigentlich für Christian und mich aktuell oder auch für unser Leadership-Team ist, Strukturen zu schaffen, die das Wachstum sozusagen steuern und auch kontrollieren können. Wir sind gewachsen auf 480 Mitarbeiter global. Wir haben Büros in 23 Ländern und dann das sozusagen über alle Länder zu strukturieren, die Kommunikationsflüsse zu bauen, die Reporting Lines richtig zu haben und überhaupt dafür zu sorgen, dass wenn in Hamburg irgendeine Entscheidung gefällt wird, dass die auch in allen anderen 22 Büros mitbekommen wird. Mhm. Das sind die größten Herausforderungen, neben natürlich Teamstrukturen, Teamthemen, Personalthemen, HR, Topics von morgens bis abends. Das sind inhaltlich vom Bau der Firma die größten Herausforderungen, weil das Produkt an sich, da sind wir relativ klar, das ist relativ straight, da wissen wir ziemlich genau, was wir machen wollen. Das kriegen wir auch gut eigentlich across the globe kommuniziert, was, wie da die Prioritäten sind, und da machen auch die Teams einen super Job, sowohl in der Vermarktung als auch in der Bewerbung, als auch dann in der Umsetzung der Events. Mhm. Aber so diese Company Structures, das ist schon ein Riesenbrett. Wir sind in 18 Monaten von 100 auf 470 Leute gewachsen. Wow. Das muss man schon erstmal so hinterherziehen.
Ja, klar. Ja, Wahnsinn, ne? Und ich sag mal, du bist wirklich beeindruckend, wie man so einen Boom dann auch dann handelt. Ja? Ich meine, wie viele Leute seid ihr in Hamburg und Arbeitszeiten 60 Stunden, 80 Stunden die Woche, oder wie läuft das?
Ja, also in Hamburg, wir haben kürzlich jetzt noch das Restaurant da in unserem Office-Gebäude übernommen, deswegen sind nochmal so 20 Mitarbeiter dazugekommen, die jetzt nicht in unserer eigentlich Line of Work unterwegs sind, aber in Hamburg sitzen 120, mit denen 140 Leute im Office. Okay. Der Rest verteilt sich auf die Welt.
Aha. Ja, Wahnsinn. Ja, und wann ist Hyrox olympisch?
Ja, wenn es nach mir geht, schnell. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, deswegen habe ich auch eben gesagt, Hybrid Racing ist der Sport. Hyrox ist immer eine Disziplin oder ein Produkt in der Sportart.
Okay, vielleicht nochmal Hybrid Racing und Hyrox, wie sortiert sich das ein, dass man das nochmal nachvollziehen kann, wo ist der Unterschied, ne?
Ja, prinzipiell, wir haben Hyrox als Produkt erfunden. Mhm. So, Hyrox ist jetzt eine geschützte Marke weltweit, und eine geschützte Marke kann in dem Sinne keine Sportart sein, weil in dem Moment, wo es zu deskriptiv wird, verliert man den Markenschutz. Und das ist uns natürlich ein wichtiges Anliegen, den nicht zu verlieren. Entsprechend haben wir den Begriff Hybrid Racing erfunden und den sozusagen darüber gelegt. Das heißt, jeder, der jetzt eine Sportart oder
sowas ähnliches
machen würde, der würde auch im Segment oder in der Sportart Hybrid Racing ein Produkt bauen. Mhm. Und Hyrox ist wir möchten gerne so das Golden Product im Bereich Hybrid Racing sein. Mhm. Und entsprechend ist da die Welt erstmal noch relativ offen, was da so alles passiert. Und Hybrid Racing an sich wird, mache ich auch in jedem Interview, gebe ich Brief und Siegel drauf, wird olympisch werden. Mhm. Also ob das dann exakt unser Format ist, ob da nochmal eine Anpassung ist oder wie genau das strukturiert sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber die Sportart Hybrid Racing an sich, die macht total Sinn. Das IOC will das auch, dieses Laufen und Workouts und das als Rennen zusammengepackt. Und im Moment laufen alle Zeichen dahin, dass Hybrid Racing olympisch wird und dass der Weg zu den Olympischen Spielen im Hybrid Racing über Hyrox geht.
Aha. Ja, spannend. Das wäre natürlich auch die super Überleitung jetzt.
Full Circle Moment.
Sozusagen jetzt sehr schön. Zum Thema Olympia. Ja? In Deutschland, ja? Warum, kannst du nochmal, Leute, warum bist du ja auch ein starker Unterstützer von Olympia in Deutschland? Warum bewegt dich das so? Was wäre das Besondere, wenn wir das hier hinkriegen?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange, glaube ich, auch einen falschen Weg gepusht oder in meinem Kopf gehabt, was da eigentlich kommuniziert werden muss und warum ich da so dafür bin, weil der erste Impuls war immer so, ich war bei einigen Olympischen Spielen, nämlich bei dreien als Teilnehmer und jetzt in Paris als Fan, als Zuschauer. Und ich habe immer versucht, dieses Erlebnis Olympia in der Stadt in den Vordergrund zu setzen, wie toll diese drei Wochen sind und wie unfassbar viel Spaß das gemacht hat, jetzt durch Paris zu laufen und diese ganzen Menschen,
ich war auch da.
Die ganzen Menschen aus der ganzen Welt zu treffen und die Sportereignisse zu sehen und diese Stadt, wie die glüht fast schon in der Zeit und die ganze Welt spricht über die Stadt, und ich habe immer das so in den Vordergrund gesetzt, aber ich glaube, das ist falsch, weil am Ende des Tages ist das alles richtig, oder anders, das ist richtig, es ist nicht falsch, aber es ist falsch, das in den Vordergrund zu setzen, weil ich glaube, dass die Menschen mehr bewegt, was für sie sich verändert, was jeder am Ende guckt vor seine eigene Haustür und sagt, ja, aber Thema, steigen meine Mieten? Wie passiert das? Was ist die Infrastruktur? Sind da 6 Wochen Baustelle? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich hab so ein bisschen für mich gelernt, dass der einzige Teil, in dem, glaube ich, wirklich ein Konsens da ist, und zwar auch, wenn man Gegner ist von Olympischen Spielen. Der Konsens ist, glaube ich, wir haben einen unfassbaren Investitionsstau in ganz vielen Bereichen in unserer Stadt. Jeder ist sich einig, wir brauchen mehr Sportangebote, wir brauchen mehr Sporthallen. Die Kinder in den Schulen werden ausgelagert, Sport, Sport, Fahrtstunden fallen aus. Mhm. Wir haben die Flächen nicht. Wir haben infrastrukturell Riesenprobleme. Wir werden in den nächsten 30 Jahren nicht in der Lage sein, und es wird auch nicht passieren, brauchen wir uns auch nicht anlügen, wir werden nicht in der Geschwindigkeit in diese Stadt und in die Infrastruktur der Stadt investieren, wenn wir nicht so einen Trigger wie Olympische Spiele als Ziel haben. Es wird nicht passieren. Und die Diskussion, das Geld können wir woanders reinstecken, das ist totaler Quatsch. Das Geld kommt ja dann gar nicht. Und auch die Unterstützung vom Bund, die dazugeschossen wird, die wird es niemals in der Form geben, wenn es nicht so einen Impulsgeber wie Olympische Spiele gibt. Und insofern ist das für mich der Kern vom Kern. Ich sage, unabhängig davon nebenbei, dass ich sage, die einzige Chance für Deutschland international in allen Sportarten, über alle Sportarten hinweg relevant erfolgreich zu bleiben, ist genau das Gleiche. Wieder der Trigger mit diesem Ziel, wir müssen bei den Heimspielen erfolgreich sein. Dann werden alle Sportarten, alle Verbände und auch alle Städte in die Infrastruktur investieren. Und das hat nicht nur, davon profitiert nicht nur der Sport, bei Weitem nicht nur.
Es inspiriert Kinder und Jugendliche ohne Ende. Ja,
sowas. Genau, aber es profitieren auch die Stolz. Schulen von. Ja, klar. Wir werden durch die gesamte Gesellschaft davon profitieren.
Ich breche mal ab, ich meine, die Briten haben es so gemacht. Die waren zu meiner Kindheit, waren die immer unter ferner Liefen bei Olympia. Und durch London sind die auf einmal immer vor uns immer bei Eichenspiegel. Das ist ein riesen Desaster.
Ja, pass auf, ich habe dazu, das können wir vielleicht nochmal parallel irgendwie in die Shownotes packen. Ich habe das tatsächlich mal durch die AI laufen lassen und habe mal eingegeben als Prompt Entwicklung von Gastgeberstätten von 5 Spielen vor den Geheimspielen bis die nächsten, also bis zu den Heimspielen und dann jeweils die nächsten. Seit 1972, jedes Land hat sich dramatisch im Medaillenspiegel verändert. Es gibt keine Ausnahme. Brasilien ist von Platz 52 auf Platz 11 im Medaillenspiegel gestiegen. In der Zeit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das bleibt nachhaltig so. Weil die Investition in die Infrastruktur im Sport natürlich weiter da ist. Dieser Effekt ist nicht nur ein One-Off-Effekt. Mhm. Der bleibt zumindest mal über mindestens eine Dekade. Dann ist die Frage, wie die Länder damit umgehen. Aber im Fall von Griechenland, von über 30 Plätze Verbesserung im Medaillenspiegel bis zu den Heimspielen 2004. Nicht alle konnten den Status halten, aber Großbritannien, gutes Beispiel, China, Japan, Südkorea sind alle in den Top 10 geblieben.
Ja.
Und das sind alles, Großbritannien ist ein Beispiel, aber es gibt echt noch eine Menge mehr. Das ist der einzige Weg.
Ja, den Booster brauchen wir, glaube ich. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Jetzt ist nur die Frage, wir haben auch ein Auswahlverfahren in Deutschland. Ne? Ich meine, ich glaube schon, dass Deutschland Riesenchancen hat. Die Spiele werden nach Europa kommen. 36, 40, spätestens 44 dann wieder. Und Deutschland ist im Wettbewerb mit Ungarn, mit Italien, hört man mal, ist ein bisschen unklar. Aber Deutschland hat es auch lange nicht gehabt. Attraktiver Markt, größtes Land Europas und glaube ich auch wirklich attraktiv international, das hier nochmal auszurichten. Jetzt haben wir eine Konkurrenzsituation, Berlin, München, NRW, Hamburg. Wie guckst du aus Auswahlverfahren? Wie siehst du das? Und wer aus deiner Sicht das beste Konzept und das Wichtigste, worauf wir jetzt dann Wert legen sollen, damit wir internationalen Zuschlag kriegen auch? Ne?
Ja, also ich glaube, den Zuschlag international wird Deutschland kriegen. Das sehe ich genauso. Ich glaube, die Olympischen Spiele werden 40 oder 44 in Deutschland stattfinden. Das ist meine Vermutung. Wenn wir nicht irgendwie uns gegenseitig zerfleischen und alles falsch machen. Mhm. Ich bin kein großer Fan, sage ich ganz offen. Ich finde in dem Fall tatsächlich
vom Auswahlverfahren.
Vom Auswahlverfahren. Ich finde in dem Fall tatsächlich die Ressourcen nicht vernünftig eingesetzt, dass nach den einzelnen Referenten in den oder Auswahl, wie auch immer die Städte das jeweils individuell gelöst haben, ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, dass danach quasi jetzt Ressourcen in die Bewerbung der Städte für Deutschland in dem internen Konkurrenzkampf investiert werden, finde ich nicht schlau. Da sage ich tatsächlich, das Geld könnten wir woanders investieren. Und für mich ist sowas auch einfach eine Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes, zu sagen, okay, da sind 4 Städte, die wollen das machen und jetzt entscheiden wir uns. Ich sag mal ganz einfach, weil am Ende des Tages ist das eine einfache Entscheidung. Die werden dann viele gut und viele schlecht finden, aber so ist das bei Entscheidungen nun mal. Insofern verstehe ich da den Tanz verstehe ich nicht ganz und da bin ich auch kein großer Fan von. Mir wäre lieber, wenn es da eine klare Vorgabe gäbe und es wäre so, zack, wir möchten das da machen, möchte die Stadt das, ja, alles klar, los geht's. Aber jetzt ist es anders und jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir trotzdem neben unserem Lokalpatriotismus da uns nicht ganz verlieren und sagen, am Ende des Tages geht es um Olympische Spiele in Deutschland, da profitieren wir nämlich alle von und dann bringt es jetzt auch nichts, sich irgendwie in irgendwelchen Aufreibungskampagnen gegen andere deutsche Städte, die auch schön sind, aufzureiben.
Was würdest du auch sagen, wenn auch aus einer Sportlersicht, was muss Hamburg bieten oder muss ein Olympiastandort bieten, dass man sagen kann, das ist das beste Konzept, wo auch wirklich alle sagen, ja, das ist es.
Ja. Ich habe Olympische Spiele ja nun, wie gesagt, ein paar Mal erlebt. London waren für mich die perfekten Spiele zu meiner aktiven Zeit. Kurze Wege, alles relativ accessible. Die Stadt war buzzing und gleichzeitig war das Olympische Dorf, was da in Stratford gebaut wurde, super zentral gelegen mit allen Sportstätten eigentlich mehr oder weniger drumherum. Rio war super schwierig. Das Olympische Dorf war 1,5 Stunden weg von der Copacabana. Selbst vom Hockey ist man von da nochmal 45 Minuten in die andere Richtung gefahren. Das war dann quasi 2,5 Stunden weg von dem Zentrum, wenn man so möchte. Und die Wege waren einfach zu weit. Das hat nicht den Spirit in der Form in die Stadt getragen, wie ich das von London gewohnt war. Peking war nochmal wieder völlig anders. Das war aber auch noch eine andere Zeit. Da gab es in dem Sinne noch kein Social Media. Es gab noch keine Konnektivität in der Form. In China sprach wirklich gar keiner Englisch zu dem Zeitpunkt. Das war ganz schwierig überhaupt sich. Also ich habe da sogar erlebt, dass ich versucht habe, die Basketballhalle zu finden. Aber ich konnte trotz Zeichen und Symbolik den Menschen nicht klar machen, was ich suche. Also das war da auf dem Level ein bisschen schwieriger. Außerdem waren die Stadien nie voll und die Leute wurden so ein bisschen gezwungen, in die Stadien zu gehen. Das hat man immer daran gemerkt, dass einfach überhaupt keine Kenntnis von der Sportart da war und die Leute hatten alle die gleichen T-Shirts an. Da wusstest du immer, okay, da wurden Schulen einfach ins Stadion geschickt, wenn wir irgendwie morgens um 11 gegen Neuseeland gespielt haben.
Und das war von der Stimmung auch nicht.
Genau, und das war von der Stimmung einfach völlig anders. Das war in Paris und London sensationell. Und da muss man eben einfach sagen, ja, das ist Europa, das sind unsere
Sporttradition,
ne? Unsere großen Länder. Und das hat mir schon deutliche Zeichen gegeben, dass wir das ähnlich gut machen würden. Und wenn du fragst, was muss so eine Stadt bieten, für mich ist es vor allen Dingen dieses Zentralisierte, ja, also dass die Wege kurz sind zu den Sportstätten, dass aber auch die Infrastruktur so gegeben ist, dass das in gewisser Form accessible ist für die Leute, dass du nicht durch das öffentliche System nicht überlastet wird, dass du einfach zu den Sportstätten kommst, aber auch vor allen Dingen zu diesen, wie es auch in Hamburg geplant ist, Medal Plaza, so ein bisschen Olympic erleben zu können, ja, mit den großen Public Viewings und alles, was dazugehört, dass du die Stadt erleben kannst in dem Zeitraum. Und das hat Paris zum Beispiel unglaublich gut geschafft. Ja. Von Arc de Triomphe bis zur Innenstadt konntest du quasi spazieren, das war alles gesperrt, die Champs-Élysées runter.
Total
sensationelles Szenario.
Ja, Eiffelturm, Beachvolleyball da und sowas, jetzt war schon super, muss ich auch sagen. Ja, ja, das macht große, große Vorfreude, ja, dass das kommt. Und ich meine, das passt natürlich immer super für uns hier zu Hamburg 2040. Olympia 2040. Hoffen wir damit mit drauf. Ich glaube, du hast viel, viel Emotion, viel Klarheit auf diese Perspektive gebracht. Ich würde gerne zum Schluss nochmal so ein bisschen auf das Unternehmertum, auf den Unternehmer Moritz Wurst nochmal mit reingehen, wenn wir damit mal in die Zukunft schauen. Ne? Jetzt ist HYROX, Ziel erreicht und man olympisch. Was kommt dann, ne? Also, wenn wir das hinkriegen? Ich meine, du hast doch noch ein bisschen was vor und welche Emotionen peilst du noch an? Gibt es schon neue Projekte, die du vornimmst, oder?
Nein, also das Endziel für HYROX ist ja nicht, das zu Olympia zu bringen. Aber das ist natürlich, wäre natürlich ein Meilenstein, den wir auch sehr, sehr pushen und sehr zelebrieren würden. Nein, wir haben eine Menge vor uns. Das ganze Ökosystem HYROX hat ganz, ganz viel Spielraum noch. Wir werden uns in den nächsten Monaten mit dem Thema Medienrechten beschäftigen, wo wir noch überhaupt gar nicht reingetappt sind, veranstalten da unsere Events und streamen die auch, aber sind noch gar nicht in dem Bereich. Wir werden viel im Bereich Entertainment machen. Wir entwickeln gerade so eine Festival-Logik um die Events rum, dass jetzt in New York im Juni hat das größte Event, was wir bis jetzt hatten, stattgefunden mit 55.000 Teilnehmern. Das ist mehr als der New York-Marathon hat. Das größte Sportevent, was jemals in New York City stattgefunden hat.
Was für eine Hammer-News, ne?
Ja, ja, das war natürlich spektakulär.
Das größte Sportevent, was jemals in New York City stattgefunden hat.
Ja.
Auf der Zunge sehen lassen.
Ja, das ist auch, ist auch ein Fakt, den wir gerne erwähnen, weil da wird die Dimension so ein bisschen klarer, ne? Der New York Marathon hat etwas mehr als 50.000 Teilnehmer und wir hatten da eben ja, mit 55 dann so ein paar mehr noch. Und da aber jetzt drumherum eine Infrastruktur zu bauen, das noch weiter auszubauen, da haben wir noch eine Menge Ziele und das wird auch noch einige Jahre dauern. Und Im Moment gibt es keinen Grund, in irgendeiner Form noch was zu verändern.
Nee, aber gibt auch noch nicht die nächste Analyse der nächsten neuen Sportart, was man noch irgendwie entwickeln könnte?
Nein, ich glaube auch nicht, dass das Ziel sein kann und muss. Da bin ich auch, habe es vorhin schon einmal gesagt, das ist für mich so eine opportune Gelegenheit. Wenn sich irgendwann mal was ergibt, dann wird man das sicherlich machen, aber das ist jetzt, im Moment haben wir genug zu tun mit dem, was wir machen, und da ist nicht das Ziel, jetzt noch wieder irgendwas Neues zu machen. Okay.
Da würde ich gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Der Podcast heißt ja Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Was würdest du dir wünschen für deine Heimatstadt, für deinen Unternehmensstandort Hamburg in den nächsten 15 Jahren? Was wäre das Beste? Was braucht Hamburg noch, um noch attraktiver zu werden?
Das ist für mich schwierig zu beantworten. Ich bin auch da kein Experte. Ich kann da nur auf meinen kleinen Horizont gucken, sowohl was unsere kleine Firma angeht, als auch mich privat. Und ich finde, dass Hamburg viel richtig macht. Ich finde, wir haben sind ein tolles Tor zur Welt, wie es oft heißt. Wir haben tolle Veranstaltungen in der Stadt. Ich würde mir wünschen, dass wir noch so ein bisschen mehr demokratisieren, den Sport, aber auch die Kultur unterstützen, dass wir die Möglichkeit haben, hier wirklich mit Veranstaltungen in der Stadt voranzugehen, dass wir viele Menschen in die Stadt bringen, völlig unabhängig von Olympia, dass wir mit unseren tollen Konzertmöglichkeiten, eine Oper, die gebaut werden soll, die Möglichkeit haben, so ein bisschen Kultur- und Sportstandort zu sein, weil ich glaube, dass Musik, Kultur und Sport die Dinge sind, die die Welt zusammenbringen können, völlig unabhängig von Herkunft, Religion oder was auch immer. Da finden alle einen gemeinsamen Konsens. Und ich finde, dass das ein tolles kulturelles und auch gesellschaftliches Kriterium ist, eine Stadt gut zu finden. Mhm. Und Hamburg hat dafür A, die Voraussetzungen, aber B, noch nicht genug gemacht. Und ich glaube, da können wir noch eine Menge tun, um Hamburg als Stadt in der Welt völlig unabhängig von Olympia zu etablieren und auf die Landkarte zu bringen.
Absolut, kann ich absolut unterschreiben. Und ich glaube, das ist eine super Perspektive, immer wichtiger auch für so einen Standort. Sehen wir eben auch, vermeintlich weiche Standortfaktoren sind eigentlich knallhart und für unternehmerische Entscheidungen hoch relevant für Fachkräfte. Ich will mich echt nochmal bedanken. Wir kommen jetzt zum Ende unserer Folge. Ich war echt ein richtig spannendes Gespräch. Ich habe mehrfach emotional Gänsehaut gekriegt, wenn ich an diese Olympic Moments gedacht habe, die da so kommen. Hoch beeindruckend, ja, was ihr macht und was ihr da treibt, in welcher Klarheit, in welcher Konsequenz. Ich finde das wirklich absolut beeindruckend und bin mir sicher, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das genauso sehen. Und deswegen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, erzählt das gerne weiter, abonniert den Kanal und die ja auch schon angesprochenen Shownotes. Lasst gerne weitere Fragen, Kommentare da und wir würden auf jeden Fall gerne auch auf das Angebot zurückkommen, also deinen Prompt dazu nehmen mit den Medaillenentwicklung oder Leistungsentwicklung, die da kommt. Und das ist, glaube ich, ein super, super Angebot. Vielen Dank nochmal und freue mich auf die nächste Folge. Aber dir weiter toi, toi, toi in deinem ganzen Engagement hier.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.